Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium, die über dem heutigen Tag in den Herrnhuter Losungen stehen, begrüße ich Sie, begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Karfreitag. In dem gerade gehörten Vers geht es um Rettung. Wozu brauchen wir, wozu brauche ich Rettung? Bin ich in Lebensgefahr? Meldungen unserer Zeit in unterschiedlichen Medien lassen erahnen, dass unsere Welt, dass mit uns Menschen etwas nicht in Ordnung ist. Aber wo liegen die Ursachen für scheinbare Katastrophen, Streit, Hass, Krieg und Elend im privaten und gesellschaftlichen Umfeld? Die Bibel weist uns darauf hin, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen gestört ist. Unsere Schuld, unsere Sünde trennt uns wie ein tiefer Graben von Gott. Egoismus und Zerstörung, im Kleinen wie im Großen, sind die Zeichen dieser Trennung. Wir Menschen haben den Kurs verloren. Ohne Sinn und Ziel treiben viele von uns durchs Leben. Am tiefsten Punkt menschlicher Verlorenheit, damals wie heute, beginnt Gottes Rettungsplan. Kein zweifelhaftes Rettungspaket, bei dem am Ende doch draufgezahlt werden muss. Nein, Gott schickt uns Jesus Christus, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn. Das Kreuz wird zum Zeichen für den Heilsplan Gottes. Mit dem Tod Jesu am Kreuz und der Vergebung aller menschlicher Schuld entscheidet sich das Schicksal der Menschheit, dein und mein Schicksal. Sein Tod am Kreuz ist das Zeichen für Vergebung der Schuld. Versöhnung mit Gott und Menschen ist erlebbar und begreifbar. Das Abendmahl ist ein bewusstes Zeichen der Hinwendung zu Gott, dem Vater, und Ausdruck für ein aufrichtiges Bekenntnis von Schuld, die Bitte um Vergebung und das Erleben von Befreiung und Versöhnung. Das Abendmahl wird auch heute im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stehen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen beten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Ja, himmlischer Vater, ich kann es nicht fassen, was du für mich getan hast. Anbetend stehe ich heute vor dir. Ich darf zu dir kommen, weil ich dein geliebtes Kind bin. Und diese Zusage, geliebtes Kind zu sein, machst du uns allen Menschen. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Keiner muss sich beweisen, denn dein Sohn hat am Kreuz längst alles für uns getan. Und weil du unser Zögern immer wieder siehst, streckst du auch heute Abend deine Hände nach uns aus. Herr, du möchtest mich verändern. Nimm heute Abend das fort, was mich und andere zerstört. Vergib mir, vergib uns unsere Schuld. Ich spüre, dass du einen Menschen aus mir machen willst, der dir gefällt, voller Liebe, Wärme und Hingabe für diese Welt. Danke auch, dass du schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn hast. Danke, Vater, dass dein Rettungsplan auch für mich, für uns alle hier in diesem Gottesdienst gilt. Vater, wir wollen das, was uns vielleicht noch bewegt und wir nicht so recht die richtigen Worte finden, in die Worte zusammenfassen, die du uns gegeben hast. Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen gemeinsam das Lied »Du großer Schmerzensmann« und wollen dabei die Kollekte einsammeln, die als Opfer für unsere Gemeinde gedacht ist. Vor der Predigt hören wir die Passionsgeschichte, wie sie im Matthäus-Evangelium zu lesen ist. Ich lese die Verse in drei Abschnitten und jeden Abschnitt wollen wir gemeinsam mit einer oder mehreren Liedstrophen aus dem angezeigten Lied abschließen. Da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es probierte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Oben über seinem Kopf war geschrieben: Das ist Jesus, der Judenkönig. Es wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sprachen: der du den Tempel Gottes zerbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, das erlöse ihn nun. Auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren, verspotteten ihn. Und von der 6. Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen und das hörten, sprachen: er ruft den Elia. Und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn an ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerspringen. Die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Der Hauptmann aber und die bei ihm waren, sahen das Erdbeben und alles, was da geschah. Sie erschraken sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
Liebe Gemeinde, das Evangelium zum Karfreitag steht in Lukas 22, die Verse 39 bis 46. Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen: Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. Er sagte: Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Todesangst kam in ihm auf und er betete noch angespannter. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf den Boden. Dann stand er vom Gebet auf und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, dass sie vor lauter Trauer im Schlaf gefallen waren. Er fragte sie: Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Wie kurz unsere Vorsätze tragen, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wachsam sein, uns zurücknehmen, in Jesu Namen Frieden halten. Mit Jesus wachen fällt uns ebenso schwer wie den drei Jüngern. Wie oft haben wir Jesus schon die Treue geschworen? Und wie oft sind wir schon der Versuchung erlegen? Die Jünger wollten ja nicht einschlafen und vermochten doch nicht, mit Jesus zu wachen. Dreimal weckt er sie aus ihrer Schlaftrunkenheit und sie spüren, dass Ungewöhnliches in ihrem Meister vorgeht. Sie fühlen, wie bedrängt und voller Angst er ist. Aber bei all dem vermögen sie nicht, mit ihm zu wachen. Auch wir wollten wachsen und wachsam Jesu Wort und Willen folgen. Und doch fielen uns wieder die Augen zu. Wir müssen einsehen, dass unsere Entschlusskraft nicht unmittelbar unser Inneres verändert. Da tröstet uns ein Petrus, der im Garten einschläft und seinen Herrn wie der beste Absicht verleugnet. Da trösten uns die anderen Jünger, die gemeinsam mit Petrus schlafen. Da trösten uns die Menschen, Menschen wie wir, Menschen, die scheinbar nicht anders können, als sich selbst immer zu viel vorzunehmen. Und doch ist das erstaunlich. Denn von Christus in seiner Nachfolge gerufen, hatten die Jünger ihre Netze am See zurückgelassen und sie waren Jesus gefolgt. Zudem waren sie begabt, ausgesandt und ausgerüstet, Kranke zu heilen und ihnen das Evangelium zu bringen. Das alles liegt hinter ihnen an diesem Tag der Versuchung im Garten Gethsemane. Und all diese Erinnerungen liegen hinter ihnen am Tag der Kreuzigung Jesu. Und doch führten sie und Petrus in ihrem Leben immer wieder Eigenregie, so wie wir das tun. Rückfällig werden, allen Versprechen und allen Vorhaben zum Trotz wieder und wieder in Versuchung fallen und ihr nachgeben. Verunsichert stellt sich uns die Frage, gibt es im Christsein überhaupt eine Art inneren Regiewechsels? Gibt es in unserem Leben, in unserer Nachfolge Jesu, so etwas wie, dass das Ruder herumgerissen wird, dass wir es aus der eigenen Hand geben und nicht mehr länger die Kapitäne der eigenen Seele sind? Im Vergleich von Jesus und seinen Jüngern sind mir drei Aspekte deutlich. Das erste, nicht Entschlusskraft zeichnet Jesu Kampf in Gethsemane aus, sondern mühselig und angstvoll ringt er sich jedes Einverständnis mit Gottes Willen ab. Ich denke, wir sind manchmal davon überzeugt, dass unser Willen dem Willen Jesu, dem Willen des Vaters quasi von alleine entspricht, weil wir denn Christen geworden sind. Aber gerade an Jesus sehen wir und im Garten Gethsemane wird das geradezu spürbar, wie mühselig, wie angstvoll er sich das Einverständnis mit dem Willen Gottes abringen musste. Wenn du dich einmal bekehrt hast, hatte Jesus dem Petrus gesagt, dann wird man deine Hände binden und dich führen, wohin du nicht willst. Das ist das Wesen dessen, was viele geistliche Schriftsteller mit dem Begriff beschrieben haben, dass wir von Neuem geboren werden, nicht einmal, sondern wiederholt. Dass also der Geist Gottes neu von uns Besitz ergreifen muss, dass wir neu ergriffen werden vom Vertrauen auf den Christus. Menschen der Kirchengeschichte, die allesamt beschreiben, wie sie den Ausbruch aus dem Gefängnis ihres versuchlichen Eigenwillens schafften. Und all sie beschreiben, dass es ihnen nicht gelang aus eigener Kraft. Was sie verbindet ist, dass sie es eigentlich nicht selber schafften, sondern solche Freiheit in ihnen durch Gott geschaffen wurde. Dem voraus ging ein Sehnen und Bitten zu Gott, das sein Ziel fand in der Bereitschaft, sich jeden Weg vom Vater führen zu lassen, so wie es Jesus in Gethsemane von seinem Vater erbittet. Aber, lieber Vater, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Also nicht Entschlusskraft zeichnet Jesu Kampf in Gethsemane aus, sondern mühselig und angstvoll ringt er mit Gott. Er wirft sich hin, das Gesicht zur Erde, er zittert, er fleht. Nicht nur der Jünger Fleisch ist schwach, Jesus war es auch. Ich bin mit meiner Kraft am Ende, bittet er sie, mit ihm zu wachen. Doch was den Jüngern nicht möglich war, zeichnete Jesus aus. Er besteht, hält der Anfechtung stand, weil er den Kampf gegen die geistliche Müdigkeit nicht aus sich herausführt. Jesus leitet seinen Geist, indem er seinen Willen im Einverständnis mit jedem Willen Gottes eint. Und das führt mich zum Zweiten. Jesus lässt die Versuchung nicht leichtfertig an sich herantreten, sondern die Versuchung wird ihm aufgezwungen. Angst und Schrecken befallen Jesus, denn er weiß sich in Gethsemane in den geistlichen Kampf mit Satans Macht, mit dem großen Verführer und Versucher gestellt. Jesus fordert diesen Kampf nicht selbst heraus. Der Garten Gethsemane war für ihn immer ein Ort gewesen, Gott zu suchen und nicht ein Ort, Versuchungen heraufzubeschwören. So konnte Jesus von diesem Ort auch vor seiner Verhaftung ganz anderes erwarten. Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Manche unserer nicht bestandenen geistlichen Prüfungen schreiben wir allem Möglichen zu. Wir sagen, wir waren schlecht drauf, wir hatten Ärger auf der Arbeit oder eine schlechte Nacht oder dergleichen. All das mag ja auch zutreffen. Doch wenn wir solche Einflüsse in das geistliche Koordinatenkreuz der Versuchungen einordnen, gewinnen scheinbar triviale Umstände eine andere Dimension. Um Jesu geistliche Widerstandskräfte erlahmen zu lassen, setzte Satan auf ganz irdische Dinge, auf Nacht und Dunkel, auf Angst und Schrecken, auf Einsamkeit, auf Schmerz, auf Qual, auf Spott, auf Verachtung. Und darum müssen wir, soweit es an uns liegt, alles meiden, was unsere geistlichen Widerstandskräfte vergleichbar in Mitleidenschaft zieht. Meiden wir also Streit. Meiden wir unnütze Wortgefechte. Beleidigen wir andere nicht. Schauen wir, dass unsere Finanzen in Ordnung bleiben. Dass uns die Sorgen nicht über den Kopf wachsen. Meiden wir körperliche Verausgabung, ungesunden Dauerstress, übermäßigen oder regelmäßigen Alkoholgenuss und vieles mehr können wir hier nennen, Dinge, die wir meiden, damit wir nicht in Versuchung gefallen. Manchmal kommen wir uns vor wie die Helden und manchmal provozieren wir es vielleicht auch zu stürzen. Aber Jesus lässt die Versuchung nicht leichtfertig an sich herankommen, sondern sie wird ihm aufgezwungen. Und wenn es bei uns denn so ist, dass uns etwas aufgezwungen ist an Versuchung, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass uns Gottes Geist zur Seite geht. Wenn wir aber die Versuchungen leichtfertig aufsuchen und denken, mal schauen, wie es wird, dann erfahren wir, dass der Geist Gottes sich von uns zurückzieht. Und dann erfahren wir auch, dass wir einschlafen, dass wir fallen. Das Dritte, was mir an der Versuchungsgeschichte Jesu bedeutsam ist, Jesu kämpft ohne Vertrauen in sich selbst. Er kämpft mit den Mitteln, die allein in Gottes Kraft und Macht stehen. In der Lukas-Überlieferung, die ich gelesen habe, findet sich, anders als bei Matthäus, der Hinweis, dass Engel kamen und Jesus stärkten. Diese Ergänzung ist interessant, weil sie eine ganz besondere Betonung setzt. Wenn Engel kommen, um Jesus zu dienen, dann heißt das doch, von Gott her bekommt Jesus die Kraft, standhaft zu bleiben, die er bei aller eigenen Anstrengung nicht aufbringen konnte. Das wird an den Jüngern deutlich. So sehr sie sich auch bemühen, sie vermochten nicht, aus eigener Stärke mit Jesus zu wachen. Was uns von Jesus in Gethsemane, genauso wie bei seiner Versuchung in der Wüste am Anfang des Evangeliums berichtet wird, ist die intensive Beschreibung seiner Empfindungen. Seine Angst, seine Kraftlosigkeit, sein Zittern, Zagen. Und in all dem ist keine Spur von Selbstvertrauen. Bedenken wir, welche Macht Jesus zur Verfügung stand, wie er sie in ungezählten Wundern demonstriert hatte. Ich finde das außerordentlich verwunderlich, dass in dieser entscheidenden Szene nichts von dieser Macht deutlich wird. Hier in Gethsemane, rückblickend auf Jahre unbeschreiblicher Zeichen und Wunder, finden wir bei Jesus keinen Glaubenshinweis. Keinen Glaubenshinweis auf sein Eigenvermögen. Jesus, der übers Wasser ging, dem Sturm und Wellen gehorchten, der Dämonen austrieb und Aussätzige heilte, der Tote auferweckte und tausende Menschen mit wenigen Fischen und etwas Brot satt machte. Auf den Lippen dieses Mannes findet sich nicht der Hauch einer Andeutung von Vertrauen in die eigene Kraft. Und ich denke, genau dies unterscheidet uns so sehr von Jesus. Von den großen Machttaten, die er gewirkt hat, wissen wir nichts. Und dennoch halten wir uns für die Größten. Halten uns selbst für stark genug. Und darum gehen wir häufig leichtfertig mit Versuchungen um, weil wir immer noch und immer wieder neu glauben, ihnen aus Eigenkraft, aus Eigenvermögen widerstehen zu können. Und darüber sehr angestrengt, was ja selbstverständlich ist, werden wir müde und schlafen ein. Ich glaube, die Jünger schliefen ein, nicht weil die letzte Nacht eine schlechte war, sondern weil sie sich so sehr anstrengen mussten, weil sie nicht aus der Kraft Gottes lebten, sondern aus sich heraus wachen wollten. Der Jesuitenpater Louis Lamy beschreibt, 1635 hat er gelebt, der beschreibt in einer Schrift Geistliche Lehre das Wesen dieser Versuchung zur Schläfrigkeit als Nachlässigkeit, als die Not eines geteilten Herzens. Er schreibt, wir bringen ganze Jahre und oft ein ganzes Leben damit zu, darum herumzufalschen. Wir machen viele Vorbehalte, Neigungen, Pläne, Wünsche, Hoffnungen, Ansprüche, die wir nicht aufgeben wollen. Wir kämpfen jahrelang gegen Gott und widerstreben den Anregungen seiner Gnade, die uns innerlich antreibt, die eitlen Befriedigungen unseres äußeren Menschen aufzugeben. Aber unter dem Druck unserer Selbstliebe wagen wir es nicht, den Schritt zu tun, uns aus Furcht, es könne uns dann schlecht ergehen, bleiben wir weiter in diesem Elend eigener Anstrengung. Vermögt ihr nicht eine Stunde mit mir zu wachen? Die Jünger und Freunde Jesu wussten ihm nichts darauf zu antworten, denn sie vermochten es nicht. Und wenn wir hier heute Karfreitag diesen Gottesdienst feiern und zum Abendmahl geladen sind, dann ist das ja auch unser Bekenntnis. Nein, Herr, wir vermögen es auch nicht. Wir vermögen nicht, eine Stunde mit dir zu wachen. Diese Erkenntnis über uns ist von großer Tragweite. Und so ist sie auch nicht Tadel Jesu seinen Jüngern gegenüber, sondern vielmehr werdet wach, begreift es, worum es geht. Begreift es, wie geistliches Leben gelingt. Begreift es, wie ihr weiterleben könnt mit dem Vater, wenn ich von euch gegangen bin. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und wir antworten, nein, Herr, wir vermögen es nicht. Der Gethsemane-Bericht zeigt kein Interesse daran, die Jünger zu tadeln. Und ich fürchte, ich denke, ich vermute, dass wir diese Geschichte häufig so hören, dass wir sagen, jetzt strenge ich mich aber richtig an und dann schlafe ich nicht ein und ich bin stärker als Petrus und die anderen Jungs. Aber Jesus tadelt die Jünger nicht. Er will sie aufwecken. Er will ihnen etwas Wichtiges begreiflich machen. Das Geschehen im Garten verdeutlicht nämlich nicht, dass die Jünger zum Standhalten zu schwach waren, aber Jesus eben stark genug war, allen Anfechtungen zu trotzen. Die Botschaft greift viel tiefer. Gerade was die Jünger und wir oft mit ihnen aus eigener Kraft zustande bringen wollen, wach bleiben, genau das lässt uns scheitern. Jesus dagegen baute nicht auf seine eigene, ihm zur Verstehung zur Verfügung stehende Power, sondern auf Gottes Macht in ihm. Mit anderen Worten, Jesus sah sich nicht als ein Übermensch, sondern als Gottes Kind, so schlicht. Und darum geht's für uns, dass wir uns nicht sehen als Übermenschen, durch Karfreitag den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren und jetzt sind wir die Supermänner und Superfrauen. Der Tod Jesu macht uns nicht zu Supermännern und Superfrauen, sondern das Sterben Jesu für uns macht uns zu Gottes Kindern. Jesus dachte nicht, mir kann keiner was, sondern er bittet, Vater, erhalte mich bei dir. Jesus war der Gottessohn, weil er sich einzig und allein auf den Vater verließ. Und wir sind Gottes Kinder, wenn wir es ihm darin nachtun. Amen.
Am Eingang konnten sie sich solch einen Stein nehmen. Manchmal ist es etwas einfacher, seine Gedanken in ein Symbol, in ein Zeichen zu verfassen. Dieser Stein kann bildlich für ein Gebet, eine Schuld, einen Gedanken stehen, den Sie, wenn Sie möchten, hier unter dem Kreuz auf dem Weg zum Abendmahl ablegen dürfen. Vergebung von Schuld, aber auch Versöhnung kann so vielleicht noch einmal bewusster, begreifbarer und erfahrbarer werden. Wir haben heute zwei Abendmahlstische und ich bitte schon einmal die Helfer nach vorne zu kommen, die jeweils den Tisch betreuen. Bitte gehen Sie über den Mittelgang zu dem jeweiligen Tisch und über den Seitengang wieder zu Ihrem Platz zurück. Nun wollen wir uns die Zeit und Ruhe nehmen, um auf die Einsetzungsworte zu hören.
Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir sind aufgestanden vor dir, denn es ist uns bewusst, dass du Unglaubliches für uns vollbracht und getan hast. In dieser Mahlfeier danken wir dir für die Schmerzen, die du für uns gelitten hast. Und wir bekennen dir unsere Sünden. Wir bekennen dir, Herr Jesus, dass wir so oft auf eigene Kraft gebaut haben, dass wir zu stolz waren, uns allein auf dein Wort zu gründen, auf die Zusage deiner Kraft durch deinen Geist in uns. Wir bekennen dir, Herr Jesus, dass wir stärker sein wollten als die Jünger im Garten. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns diese Eitelkeit vergibst. Wir bitten dich auch, dass du uns vergibst, wo wir unnütze Worte geführt haben, wo wir uns wachen Auges in Versuchungen stürzten. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns vergibst, wo wir uns selbst an Körper und Seele schwächten und damit dem Satan Einlass erlaubten in unsere Seele. Herr, all das bringen wir dir jetzt und bitten dich, dass du uns reinigst davon und dass du uns neu erfüllst mit deiner Kraft und deinem Geist. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und Jesus sagte zu ihnen: Ich habe mit euch mich sehr danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passamahl so lange nicht mehr essen, bis ich es in Vollendung esse und feiere im Reich Gottes. Dann nahm Jesus den Becher, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange, bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib. Er wird für euch gegeben. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut, das für euch vergossen wird.
Wir haben das Abendmahl empfangen, haben Vergebung der Schuld in Brot und Wein erlebt und die Verbundenheit, die Gott in dem neuen Bund mit uns aufgebaut hat. Und nun wollen wir Gott dafür danken in einer Gebetsgemeinschaft. Wir beginnen und beenden diese Zeit mit Strophen aus dem Lied »Nun gehören unsere Herzen«.
Zum abschließenden Segen bitte ich euch aufzustehen. Herr unser Gott, Vater Jesu Christi, segne du uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten, sei du uns gnädig. Wende dein Angesicht uns zu und lege auf uns deinen Frieden. Sende uns den Heiligen Geist und rüste uns aus mit deiner Kraft. Und führe uns zurück zum Vaterhaus, wenn wir uns verlaufen haben. So segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Karfreitagabend.